Wir feiern gemeinsam Gottesdienst und wie Pastor Simon Garisch schon erzählt hat, in allen vier Standorten heute, das ist richtig schön, heute unseren Mosaic Family Gottesdienst. Und ich dachte, bevor ich einsteige in das Thema, erzähle ich ein bisschen was Persönliches. Und zwar heute, vor 20 Jahren, bin ich Vater geworden, zum ersten Mal. Und an dieser Stelle gratuliere ich mal der Mama dazu. Ja, wir haben gemeinsam eine, ich finde, Traumtochter bekommen. Und seitdem buchstabieren wir Elternschaft. Wir sind fünffache Eltern geworden. Und gestern, noch was Persönliches, haben wir als Schneidersippe, sind wir in die nächste Generation hineingerutscht. Das ist die erste Hochzeit der neuen Generation, nämlich die Tochter von Johannes, unserem Leiter der Ekklesiakirchen, die hat gestern geheiratet. Und ich habe so ein bisschen zugeschaut, ich habe meinen Bruder angeschaut und ich dachte, er sieht schon fast so aus wie ein Opa. Und wenig später kam mir, ja klar, der wird jetzt Opa, ja. Vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren, wie schnell das Leben doch so geht. Ich würde auch gerne gratulieren, und zwar ist die Lena da und der Jannis. Und die sind da als Eltern, frisch gebacken zum ersten Mal. Herzlich Gratulation. Genau. Beide sind Studentenleiter hier in der Church, ein wunderbares Ehepaar. Und zum ersten Mal das, was wir vor 20 Jahren erlebt haben, sind sie Eltern geworden. Richtig cool. Schön, so viele Babys, die hier geboren werden und wir beten, dass es noch mehr werden. Ich darf uns hineinführen in den Auftakt dieser neuen Reihe Mosaic Culture. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich sehr, sehr auf diese Reihe gefreut und habe auch in dem in unserem Mosaic Family Heft einiges da berichtet. Und an der Stelle bin ich so dankbar auch für die wunderbaren Mitarbeiter und Leiter, die wir hier haben. Pastor Jonas Pötz hat Ergänzung bekommen in der Jana Baumann. Die Jana ist aus Stuttgart, also Mosaic Church Stuttgart, und leitet dort seit vielen Jahren den Kommunikationsbereich und darf das jetzt gemeinsam mit Jonas für die ganze Family machen. Und dort, ihr, das Heft dürft ihr gerne mitnehmen, auch an unterschiedlichen Standorten, und dürft einfach mal gerne vorlesen, denn in den nächsten 8 Wochen werden wir jeweils eine Predigt zu einem Wert dieser Gemeinde hören. Und die 5, 6 Zeilen könnt ihr einfach mal vorlesen und vielleicht auch nachdenken. Und an der Stelle bin ich einfach dankbar, dass wir das haben. Jana, ich weiß nicht, bist du hier irgendwo im Raum? Wenn ja, wink doch mal. Herzlich willkommen. Schön. Da, Jana, genau. Ich hätte dich fast spontan auf Bühne, aber mit Maske macht wenig Sinn. Genau, schön, dass du da bist. Hammer. Genau, Mosaic Culture. Die Frage ist, was ist uns wichtig? Was zeichnet eine typische Mosaikkirche aus? Was sind die Werte, die wir ganz bewusst hochhalten und für die wir einstehen werden, für die eintreten werden, die wir nicht einfach mal so hergeben, wo wir sagen, ja, dann können wir halt ohne. Vielleicht ist euch bewusst, dass manche Menschen für ihren Glauben ihr Leben gelassen haben. Manch einer für sein Taufbekenntnis sein Leben gelassen hat, weil er gesagt hat, das ist eine biblische, wichtige Wahrheit. Ich kann es einfach nicht mal so gerade sein lassen. Was sind die Werte, die wir hochhalten? Wir müssen nicht gleich unser Leben für geben, aber wo wir sagen, wir kämpfen da bis aufs Blut. Warum? Weil wir empfinden sie als so entscheidend. Und bei Kultur geht es nicht so sehr um Theologie, sondern bei Kultur geht es um die Theologie, die so verstanden wird, dass wir sie leben. So die Kultur von Wertschätzung beispielsweise oder von Gastfreundschaft. Du kannst 10-mal sagen, wir leben diese Kultur. Wenn du nie Gäste einlädst, dann ist es Makulatur. Aber wenn es das Normale ist, dass Menschen bei dir ein- und ausgehen, dass du ein guter Gastgeber bist, dann werden deine Kinder sagen, natürlich leben wir diese Kultur. Vielleicht nennen sie das nicht mal so, aber im Nachhinein wird es ihnen bewusst sein, Gäste, das war das Normalste der Welt. Also wenn wir über Kultur reden, dann reden wir über die Dinge, an die wir nicht nur glauben, sondern die wir so verinnerlicht haben, dass wir sie tatsächlich buchstabieren. Und in dem Sinn wollen wir uns nicht ein wenig mit ein paar theoretischen Wahrheiten hier aufhalten, sondern wollen uns unsere Kultur anschauen, die Dinge, die uns am Ende wirklich, wirklich wichtig sind. Dabei werde ich heute Morgen über, ich würde mal sagen, 3 Überschriften, das sind nicht einzelne Punkte, sondern wirklich Überschriften, und vor allem die ersten 2 ganz kurz wirklich reden. Und den 3. Aspekt, den werden wir dann in 2 Wochen wirklich buchstabieren. Gnade und Wahrheit als Ausdruck von Jesu Art. Gnade und Wahrheit als ein Beispiel, wie Jesus war. Das 2. ist Gnade und Wahrheit als Ausdruck einer Theologie, die sich an Jesus Christus und an seinem Wort orientiert. Und ich denke, jedem von uns dürfte klar sein, dieser Gemeinde ist das Wort Gottes ganz, ganz wichtig. Und wir halten das Wort Gottes hoch und wir halten vor allem Gott hoch. Und unsere Theologie ist nicht unsere Theologie, sondern wir orientieren uns an unseren Meister, an unseren Herrn, an unseren Retter, an Jesus. Und Gnade und Wahrheit ist letztendlich seine Botschaft, seine Theologie. Und der dritte Gedanke, Gnade und Wahrheit als erlebte Realität im Alltag. Fangen wir mal von vorne an. Gnade und Wahrheit als Ausdruck von Jesu Art. Wenn wir sagen, wir wollen ein Miteinander von Gnade und Wahrheit leben, dann orientieren wir uns am Beispiel von Jesus. Wir könnten eigentlich auch sagen, was würde Jesus tun? Vor 20, 25, 30 Jahren war das so ein Sprichwort, WWJD, what would Jesus do, was würde Jesus tun? Und wenn man uns fragt, wofür steht ihr, ist es eigentlich ganz einfach. Kinder dürfen das bereits wissen. Wir stehen dafür, wofür Jesus stand. Das, was ihm wichtig ist, das soll uns wichtig sein. Das, was er gesagt hat, das wollen wir sagen. Das, was er gedacht hat, das wollen wir denken. Wie er mit den Frauen, mit den Kindern, mit den Feinden umgegangen ist, das soll für uns Maßstab sein. So, wir orientieren uns mit Leib und Seele an Jesus. Warum? Weil Jesus ist unser Gott. Jesus ist Gott. Und die Frage ist, wie ist Jesus umgegangen mit den Menschen? Und an dieser Stelle möchte ich einen Vers uns vor Augen führen. Ein Vers, den wir schon ganz oft gehört haben, über den ich auch selbst oft gepredigt habe. Und mir ist auch wichtig, dass wir heute nichts Neues hören. Denn wenn es um unsere Kultur geht, dann geht es um etwas, worin wir leben, oder? Sonst ist es nicht unsere Kultur, sondern es ist ein nettes Wissen. Aber weil wir darin leben, möchte ich diesen Vers ganz bewusst noch einmal thematisieren und sagen, dieser Vers verdeutlicht, wie Jesus war. Jesus sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus spricht eine Einladung aus. Und diese Einladung gilt allen, aber sie ist keine unpersönliche Einladung. Da gibt es nicht die Einladung, kommt her, sondern es ist Jesus, der sagt, kommt her zu mir. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Vers genau lesen. Wir sind nicht nur irgendwo eingeladen, sondern wir sind von einer Person eingeladen. Sie sagt, kommt her zu mir, alle. Und jetzt kann ich auf dieses alle eingehen und alle ist ganz, ganz wichtig zu betonen und alle sind am Ende wirklich alle. Ob du rechtsradikal oder linksradikal, ob du, ich weiß nicht, wie drauf bist, völlig schräg in meinen Augen, du bist dennoch eingeladen. Und ich glaube, wir haben alle Menschen, wo wir sagen, alle, nur die nicht, auch die sind eingeladen. Jesus lädt alle ein. Und er lädt alle zu sich ein. Warum zu mir? Denn ich bin Jesus, der Gott, der rettet. Kommt her zu mir. Warum? Denn ich bin das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Warum zu mir? Denn ich habe das Schuldproblem von dir gelöst. Warum zu mir? Denn bei mir ist Gnade zu finden. Durch mich ist Gnade und Wahrheit geworden. Warum zu mir? Bei mir findest du die Erquickung, die du gerade jetzt brauchst. Und wenn wir ehrlich sind, wie oft brauchen wir eine Erquickung? Wie oft brauchen wir eine Erfrischung? Und wisst ihr, das gilt nicht nur damals vor 37 Jahren, als ich Christ geworden bin mit 8 Jahren. Sondern es gilt auch heute. Auch heute darf ich in die Gegenwart Gottes treten und sagen, Jesus, ich komme zu dir. Ich brauche heute eine Erquickung, heute eine Berührung von dir. Amen. Dieser Vers, er gilt heute. Er galt gestern, er galt vorgestern, er wird morgen gelten, aber er gilt auch heute. Jesus lädt mich heute ein und sagt, bei mir findest du genau heute das, was deiner Seele gut tut, nämlich Erquickung. Warum zu mir? Bei mir ist ein immer wiederkehrender Neuanfang möglich. Nicht nur ein Neuanfang, nicht nur eine zweite Chance, der Gott der zweiten Chance. Nein, wir glauben nicht an den Gott der zweiten Chance, sondern wir glauben an den Gott der 650 Chancen und der 930 Chancen. Wie oft soll ich vergeben, stellt Petrus die Frage. Und die Antwort von Jesus zeigt es eindeutig, bei Gott hören die Chancen nie auf. Amen. Du darfst heute zu dem kommen, der dir einen Neuanfang geben möchte. Warum zu mir? Denn ich habe die Kraft, dein Leben auf ein neues Fundament zu stellen. Kommt her zu mir, alle. Und an dieser Stelle möchte ich gerne sagen, Jesus ist so ganz anders als unsere Cancel Culture. Wir leben in einer Zeit, und diese Zeit ist so typisch menschlich, es war nie anders, dass sie irgendwie irgendeine Generation, irgendeine Gruppe ausradieren und sagen, dazu stehen wir nicht. Wir stehen nicht zu den Kindern, die treiben wir mal kurz ab. Wir stehen nicht zu den Andersartigen, die vielleicht von einer anderen Farbe sind, die wollen wir nicht. Und wir definieren immer Menschen, die uns passen und Menschen, die uns nicht passen. Und Jesus sagt, kommt her zu mir alle. Und an dieser Stelle ist ganz, ganz wichtig, wir sind wirklich alle gemeint. Alle, und jetzt konkretisiert er es, die ihr mühselig und beladen seid. Es gibt nur eine Engführung und die Engführung stammt nicht von Gott selber, sondern sie stammt bei dir. Wenn du sagst, ich krieg mein Leben auf die Reihe, ich brauche Gott nicht, dann wirst du nicht kommen, denn du brauchst Gott nicht, oder? Und deswegen ist die Engführung von Jesus, kommt her zu mir, die ihr merkt, ihr braucht Hilfe. Ihr schafft es nicht alleine. Und genau das ist der Knackpunkt, dass wir Menschen eigentlich unser Leben lang versuchen, es irgendwie alleine zu schaffen. Und dass Gott sagt, hey, was mühst du dich ab? Ich habe doch alles für dich getan. Du darfst einfach demütig zu mir kommen und alles ist gut. Und hier ist der Ruf von Jesus, hör auf, alleine selig zu werden. Hör auf, religiös zu sein, hör auf, dich abzumühen. Dein ganzes Abmühen wird zu sein wie die Pharisäer, die sagen, wir fasten zweimal die Woche und am Ende bist du weit weg von Gott. Dein ganzes Abmühen wird niemals ausreichen. Wenn du einsiehst, dass du mich brauchst, denn du wurdest für mich geschaffen, das ist die Bestimmung von Menschsein, dann bist du eingeladen. Jesus selber, er lädt mich und er lädt dich ein. Das Einzige, was wir tun müssen, ist unser Unvermögen einzusehen. Gnade ist eine unverdiente Zuwendung Gottes. Niemand hat Gnade verdient und doch will Gott sie allen schenken. Und diese erlebte Gnade schafft gesunde Persönlichkeiten. Starke, gesunde Menschen haben nicht die Erfahrung, ich bin immer stark, ich bin immer gut, ich kriege alles auf die Reihe, sondern sie haben die Erfahrung, ich bin geliebt, auch wenn ich versage. Die Menschen, Gott steht zu mir, auch wenn ich eine Flasche leer bin. Und auch die Menschen stehen zu mir, auch wenn ich schon wieder versagt habe. Und diese Kultur wollen wir leben. Wir sind nicht die Gemeinde der Perfekten, denn keiner von uns ist perfekt. Aber wir sind eine Gemeinde, die die Kultur Jesu leben möchte. Und Jesus sagt, komm zu mir, egal wie oft du versagt hast. Ich stehe zu dir, ich liebe dich, ich meine dich. Das ist letztendlich das Evangelium. Und da gibt es viele Beispiele, ziemlich klare Beispiele. Ein Beispiel, wir kommen ja gerade von Karfreitag, ist das Beispiel von diesem Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wurde. Ein Evangelist berichtet von diesen zwei Männern und der eine ist absolut in seiner Lebensmelodie gefangen. Er singt am Kreuz genau die Melodie, die er seit vielleicht 20 Jahren gesungen hat, nämlich die Melodie der Provokation, des Diebstahls, der Frechheit, des Spotts, des Hohnes. Und der andere merkt, heute ist der Tag. Heute habe ich die eine Chance. Ich werde es heute anders machen als in den letzten 20 Jahren. Ich werde nicht spotten und nicht höhnen. Ich werde nicht frech sein. Ich werde nicht stehlen, sondern ich werde mich demütigen. Und ich werde denjenigen, der neben mir gekreuzigt ist, bitten, dass er mir hilft. Und er wendet sich an Jesus und er sagt, Jesus, denk an mich, wenn du heute in dein Königreich kommst. Und das Krasse ist, dass ein Mensch, der bis dato nur Falsches gehandelt hat, erleben wird, dass er für immer bei Gott ist. Und das ist Gnade. Für immer bei Gott, weil er einen richtigen Satz gesagt hat. Aber in diesem einen richtigen Satz steckt ganz, ganz viel Wahrheit. Da steckt die Wahrheit, ich brauche Hilfe. Denk an mich, denn wenn du nicht an mich denkst, bin ich verloren. Ich brauche Hilfe. Und die Menschen, die diese Einsicht nicht haben, sie werden sich abmühen ihr Leben lang und es wird scheitern. Und wenn du zu dieser Einsicht kommst, dass du Hilfe brauchst, dann kann dir gerade jetzt in diesem Moment geholfen werden. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wisst ihr, steckt einerseits dieses Geständnis der eigenen Unzulänglichkeit und gleichzeitig steckt auch ein Bekenntnis. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Jesus, du bist der Retter. Jesus, du bist Gott. Wisst ihr, Gnade ist nicht irgendwo zu finden, sondern Gnade ist bei Gott zu finden. Gnade ist bei dem zu finden, der Gnade schenken kann. Und dieser Mann wendet sich an Jesus und merkt, dieser Jesus ist die Person. Und deswegen, Jesus, bitte, denk an mich. Er öffnet sein Herz für diese Gnade und er bekommt genau diese Gnade. Und an dieser Stelle wird es wirklich unglaublich. Und Jesus sagt, und heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das menschliche Urteil über diesen Mann war Tod am Kreuz. In den Augen unserer menschlichen Gerechtigkeit hatte er den Tod verdient. Und in den Augen Gottes ist Vergebung da. Ist das krass? Wisst ihr, die Gnade Gottes ist nicht menschliche Gerechtigkeit. Sie ist viel, viel höher. Sie übersteigt unser Denken. Wir stehen da und sagen, das passt doch nicht. Und Gott sagt, doch, es passt, denn ihr seid allzumal Sünder. Jesus unterstreicht genau diese entscheidende Haltung. Und er spricht von diesem Gebet des Sünders, von diesem Zöllner, der nicht wie der Pharisäer sagt, Gott, schau, wie gut ich bin, ich faste zweimal die Woche, sondern der auf seine Knie geht und er sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und wieder sehen wir diese zwei Elemente. Er wendet sich an Gott und sagt, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ohne dich schaffe ich es nicht. Aber ich komme zu dir und ich bin ein Sünder. Und das ist genau der entscheidende Knackpunkt. Gnade ist da, wenn wir einsehen, dass wir schuldig sind. Und das ist der Punkt. Wie viele Menschen sagen, aber ich will nicht schuldig sein. Ich bin doch gut, ich bin doch besser als die anderen. Und wir flüchten uns in Ausreden. Und Jesus sagt, so wirst du niemals ankommen. Du kommst nur an, wenn du einsiehst, dass du schuldig bist vor mir. Und dann geht es weiter. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Erquickung tut uns Menschen so gut. Aber es bleibt nicht bei dieser einmaligen Erquickung oder der immer wiederkehrenden Erquickung, sondern er sagt, ich möchte, dass du einen weiteren Schritt gehst. Und hier ist der Ruf in seine Gegenwart, der Ruf in seine Nähe, der Ruf in seine Nachfolge. Deswegen sind wir Nachfolger. Wir haben nicht nur erlebt, dass Jesus unsere Schuld vergeben hat, sondern wir sind Jünger und Jüngerinnen geworden, wir sind Schüler geworden, wir sind in seine Gegenwart gekommen, in seine Nähe gekommen und wir bleiben in seiner Nähe. Jesus kommt her zu mir und er sagt, lernt von mir. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft. Wisst ihr, viele Menschen geben gerade jetzt viel Geld aus für gute Lehrer. In manchen Ländern verkaufen sie ein ganzes Haus, damit sie gute Lehrer bekommen. Und hier ist der beste Lehrer der Welt, Jesus, und er lädt dich ein. Und er sagt, du darfst nicht nur eine Audienz bei mir haben, sondern du darfst bei mir sein, immer und ewiglich. Du darfst jeden Tag, jede Stunde in meiner Gegenwart leben. Der Zugang zum Thron der Gnade Gottes ist offen. All die Trennungen, die da waren, wo Menschen sich so sehr sehnten, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und sie standen immer vor Mauern. Jeder Einzelne, selbst der hohe Priester, stand vor diesem Vorhang. Aber nein, der Zugang ist da. Warum? Weil Jesus den Preis bezahlt hat. An Karfreitag ist der Vorhang zerrissen. Und dieser Vorhang war nicht ein kleiner Vorhang aus bisschen was, sondern es war eine Wand. Aber als Jesus starb, zerreißt dieser Vorhang. Symbolisch für dich und für mich, dass wir Zugang haben zu Gott. Halleluja. Ich liebe diesen Film Königreich der Himmel. In diesem Film sehen wir einen Templer, der irgendwie an die Macht kommt. Und das ist ein bisschen fiktiv, ein bisschen Wahrheit. Ja, so eine Mischung, wie eben Filme oft so sind. Aber dieser Templer führt sein Heer, nämlich das Heer Jerusalems, in eine katastrophale Situation. Und sie kommen fast alle dabei herum, Und sein Gegner, der muslimische Salahaddin, stellt ihm irgendwann mal die Frage, warst du denn nicht nah genug beim König? Warst du denn nicht nah genug, um vom König zu lernen? Und dieser Satz ist mir so eine Botschaft geworden. Jesus lädt mich ein, dass ich nah genug beim König bin. Und wenn ich überlege, was soll ich tun, überlege ich, König, was würdest du jetzt tun? Nicht, was will ich tun, nicht, was sagt mein Bauch, nicht, was sagt der und der, sondern König, was soll ich tun? Und ich sehe meinen König. Und er ist demütig und von Herzen sanftmütig. Amen. Wir sind eingeladen in die Schule von Jesus. Das ist Gnade. Gnade vergibt uns nicht nur die Schuld, sondern Gnade setzt uns in ein Lebenssetting, das befreit. Wir dürfen so leben, dass wir nicht gleich wieder in dieselbe Patsche landen. Dass wir nicht gleich wieder in derselben Miste landen, sondern von ihm lernen. Und er ist demütig und von Herzen sanftmütig. Gnade und Wahrheit als Ausdruck einer Theologie, die sich an Jesus Christus und an seinem Wort orientiert. Als ich über diese Predigt nachgesonnen habe im Vorfeld, war mir klar, ich muss über den Prolog des Johannes reden. Denn Johannes greift es so unglaublich schön auf in diesem Johannes 1, in diesem berühmten Prolog. Und dann lesen wir in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort, es wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Halleluja. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen ein wenig Gnade. Und aus seiner Fülle haben wir einmalig Gnade empfangen. Und aus seiner Fülle haben wir gelegentlich Gnade empfangen. Nein, Johannes sagt, und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade, um Gnade, um Gnade. Und es hört nicht auf. Heute ist Gnade da. Da ist so viel Gnade da. Die Gnade Gottes hat kein Ende, weil Gott Gott ist. Und du darfst Gnade Gottes empfangen heute Morgen. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gott wird Mensch. Wir feiern hier ganz, ganz groß Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe diesen Gedanken, dass dieser große Schöpfer eingeschöpft wird, geboren als Baby. Das ist phänomenal. Und dann gehen wir weiter und dann sehen wir seine Herrlichkeit. Wir sehen ihn, wir hören seine Worte, wir sehen seine Taten, wir sehen, wie er denkt, wir spüren, wie er denkt, wir sehen, wie er mit Menschen umgegangen ist, mit Kindern umgegangen, mit Frauen und mit seinen Feinden umgegangen ist. Und Johannes fasst es zusammen und er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Und dann sehen wir Bilder, wo Jesus so einen Heiligenschein hatte. Nun, wir sind eine Freikirche, wir glauben nicht an Heiligenschein, oder? Wisst ihr, Jesus hatte keinen Heiligenschein. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir Charismatiker glauben schon so, da war so eine magnetische Welle um Jesus herum und je näher man kam, desto höher war die Salbung. Wow. Nee, Jesus war ganz natural. Die Menschen kamen und was sahen sie? Gnade und Wahrheit. Die Menschen kamen und was sahen sie? Herrlichkeit Gottes. Die Menschen kamen und sahen und was sahen sie? Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann scrollen wir das Leben von Jesus an und wir merken immer wieder neu, egal auf welche Seite, findest du Gnade und Wahrheit. Amen. Gnade und Wahrheit. Da ist ein Lahmer und er hat Freunde und seine Freunde sagen, dieser Mensch gehört zu Jesus. Wir bringen ihn zu Jesus. Warum? Dieser Mensch soll unbedingt gehen. Und jetzt kommen sie dort an, aber da ist kein Zugang zu Jesus, denn es sind so viele Menschen da. Und was tun sie? Sie decken tatsächlich das Dach ab und bringen den Lahmen zu Jesus. Spannung steigt, wird er geheilt? Und sie erwarten, dass Jesus einfach sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Aber Jesus sagte es nicht, sondern Jesus schenkt Gnade. Jesus sagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Wisst ihr, niemand hat damit gerechnet, dass Sünden vergeben würden. Das war gar nicht das, was sie gesucht haben. Das war nicht das, was sie begehrt haben. Das war nicht das, wonach sie getrachtet haben. Sie wollten nur Heilung. Aber bei Jesus findest du mehr als Heilung. Bei Jesus findest du Gnade für die Ewigkeit. Bei Jesus findest du Sündenvergebung. Bei Jesus findest du ein neues Leben. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Frage ist, kann er denn Sünden vergeben? Und indem er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, sagt er, ich bin Gott. Denn Sünde ist Schuld gegenüber Gott. Nur derjenige kann eine Schuld erlassen, dem gegenüber wir sie getan haben. Und indem Jesus Sünden vergibt, sagt er eigentlich, dass er Gott ist. Und er schenkt Gnade. Aber damit diese Gnade so richtig ankommt, gibt er dann noch diese körperliche Heilung dazu. Sag ich so, jetzt Mensch, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Bei Jesus findest du Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und an dieser Stelle gut zuhören, jetzt wird's richtig spannend. Denn viele Menschen haben so komische Vorstellungen über das Gesetz. Ich will euch sagen, das Gesetz ist von Gott gegeben worden. Und Gott bereut nichts, was er tut. Das Gesetz war gut. Es war richtig gut. Es offenbarte den Willen Gottes für uns Menschen. Und es ist so schön, dass wir wissen, was richtig und falsch ist. Stellt euch mal vor, wir hätten keine Vorstellung von richtig und falsch. Wir hätten so ein Bauchgefühl, das könnte richtig sein, das könnte auch falsch sein, keine Ahnung. So lebten viele Generationen. Aber irgendwann kam der Tag, wo Gott gesagt hat, das sind meine 10 Gebote für euch. Das ist mein Plan für euch Menschen. Und wisst ihr, diese Gebote haben sich nicht verändert. Das Gesetz war gut. Das Problem ist nur, dass der Mensch, indem er versucht hat, diese Gebote zu halten, am Ende zu dem Ergebnis kommt. Der Wille Gottes ist zwar gut, aber ich bin eine Niete. Ich versage. Ich, ich scheitere, ich bin schuldig. Das Gesetz hat am Ende, obwohl es von Gott war, unterstrichen, dass wir schuldig sind. Und das ist auch das Urteil Gottes über dein Leben, über mein Leben. Paulus ist da sehr eindeutig, Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir alle sitzen im selben Boot und das Gesetz spricht uns schuldig. Obwohl es von Gott kommt, obwohl es so klar den Willen Gottes zeigt, sind wir am Ende da und wir müssen sagen, schuldig. Doch nun wird eine neue Wirklichkeit. Und immer wenn wir alt und neu haben, bedeutet es, dass das Alte nicht mehr gilt. Und ja, das Alte war nicht gut genug, weil es scheiterte an uns Menschen. Und deswegen kommt Gott zu den Menschen und Gott schafft eine neue Wirklichkeit, einen neuen Bund, eine neue Realität. Nicht nur Worte, nicht nur Gedanken, sondern eine Person. Der neue Bund ist eigentlich eine Person. Er ist Jesus. In Jesus ist Gnade und Wahrheit geworden. War das Gesetz eine Gabe, ein Geschenk, gute Worte, hilfreich, aber am Ende nicht befreiend und schon gar nicht erlösend, schafft Gott ein neues Werk. Und dieses neue Werk ist das Kreuz. Wisst ihr, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, dann war es kein Unfall. Und wir überlegen uns, ach, der arme Jesus wurde von seinen Feinden verraten und irgendwie wurde er gekreuzigt. Nein, es war kein Unfall. Jesus kam mit der Absicht, das Lamm Gottes zu sein. Und er kam mit der Absicht, dieses Sühneopfer zu bringen. Er kam mit der Absicht, sein schuldloses Leben als Lösegeld einzulösen für dich und für mich. Er hat den Preis bezahlt, den ich nicht bezahlen konnte. Aber weil er bezahlt hat, muss ich nicht mehr bezahlen. Weil er die Schuld getragen hat, bin ich schuldlos. Halleluja. Meine Sünde hat Jesus ans Kreuz gebracht, damit seine Gnade mich zu Gott bringt. Und das ist das Evangelium des Kreuzes. Paulus spricht ganz oft vom Wort vom Kreuz und meint eigentlich nichts anderes als Gnade und Wahrheit. Es ist dasselbe. Gnade und Wahrheit. Und diese Gnade und Wahrheit, sie gilt dir. Und sie gilt mir. Und deswegen reden wir so oft von diesem Kreuz. Dieses Kreuz ruft dir zu, ich liebe dich, obwohl du schuldig bist. Ich liebe dich, obwohl du missgebaut hast. Ich liebe dich. Ich habe die Strafe getragen, die du nicht tragen konntest. Und jetzt kommt es. Und nun ist der Zugang frei. Jetzt können wir in der Gegenwart Gottes, gerade jetzt, Gott ist da, in der Gegenwart Gottes stehen. Wir haben Zugang zum Thron der Gnade Gottes, wenn wir aus dem Gottesdienst nach Hause gehen. Wir haben Zugang zum Thron der Gnade, wenn wir in die Arbeit gehen. Du und ich, wir haben fortwährenden Zugang. Warum? Weil wir vor Gott leben. Eigentlich ist ein Teil des Himmels bereits hier auf Erde. Wir freuen uns auf den Himmel und ich freue mich so sehr auf den Himmel. Aber die Wirklichkeit ist, Jesus ist in mir alle Zeit. Er ist bei mir. Ich kann heute aber lieber Vater sagen. Amen, oder? Was für ein Vorrecht. Wow. Und deswegen geht dieser Vers auch weiter, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Halleluja. Wir sind alle schuldig und wir werden gerechtfertigt ohne Verdienst. Rechtfertigung, Gerechtigkeit, nicht weil du so gut bist, sondern ohne Verdienst. Und das ist die Gnade Gottes. Und diese neue Realität war, ist und wird immer so revolutionär sein, dass Menschen sagen, das passt nicht in mein Gehirn hinein. Ich tue mir schwer damit. Dass Menschen sagen, aber so billig kann der Himmel doch nicht sein. Er ist ja umsonst. Und es stimmt, er ist für dich umsonst. Für Jesus hat er sein Leben gekostet. Und das sind diese zwei Seiten. Was uns geschenkt wird, hat ihn letztendlich alles gekostet. Und dabei erfüllt Gnade nicht den Aspekt, in unseren menschlichen Augen fair, gerecht oder richtig zu sein. Wenn ich mir diese Geschichte von diesem Verbrecher am Kreuz anschaue, ist es fair, dass dieser Mensch für immer bei Gott ist? Ist es fair? Wenn ich überlege, wie Jesus der Ehebrecherin sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Sie kam noch gar nicht und hat gesagt, bitte Jesus, Jesus vergibt einfach die Schuld. Ist es fair? Ist es fair, dass dieser verlorene Sohn, der zurückkommt, und die meisten von uns kennen dieses Gleichnis des verlorenen Sohnes, der eigentlich nur Mist gemacht hat, eingeführt wird von seinem Vater als Sohn, als Erbe, als Bevollmächtigter, dass das gemästete Kalb für ihn geschlachtet wird. Ist es fair? In unseren menschlichen Maßstäben, nein. Aber Gott ist nicht ungerecht, denn Gott sagt, ihr seid alle schuldig und ihr braucht alle meine Gnade. Und dann ist es egal, ob du ein bisschen Schuld oder sehr viel Schuld, du bist schuldig. Und wisst ihr, das Problem von uns Menschen, die meinen, dass sie ein bisschen schuldig sind, ist, dass sie nicht verstanden haben, wie schuldig wir vor Gott eigentlich geworden sind. Uns fehlt vielleicht die Frühlingssonne, die hineinleuchtet. Und auf einmal merken wir, oh, das Fenster, das ich gestern geputzt habe, ist immer noch dreckig. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass unsere Gerechtigkeit wie ein stinkendes Kleid ist vor Gott. Wir wähnen uns so gut. Und an dieser Stelle Kultur der Gnade, ihr Lieben. Wir wollen Gnade nicht nur empfangen, um Christen zu werden, sondern heute, nachdem ich 37 Jahre Christ bin, stehe ich hier als Bote der Gnade. Wissen, ich stehe hier nur aufgrund der Gnade. Und das ist wahr. Und je älter ich werde und je länger ich lebe und je mehr ich mein Herz prüfe, merke ich, oh, ich baue immer noch Mist. Ich gehe immer noch nicht fein mit Menschen um. Ich denke immer noch nicht gut, alle Zeit gut über Menschen. Und wenn du ganz ehrlich bist, bist du in demselben Boot, oder? Und deswegen stehe ich hier nicht als einer, der religiös ist und der sagt, schaut mich an, ich bin gut, sondern als einer, der die Gnade empfangen hat. Du hast Gnade empfangen, damals, und du darfst heute Gnade empfangen. Und Gnade allein ist am Ende der Stand, in dem wir uns kleiden dürfen vor Gott. Ich habe heute Zugang zum Thron der Gnade, weil ich Kind Gottes bin, weil ich ein Sohn Gottes bin, aufgrund von seiner Gnade. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das niemals verlieren, niemals vergessen. Die dritte Überschrift, und die ist ganz, ganz kurz. Gnade und Wahrheit als erlebte Kultur im Alltag. Gnade ist, wie gesagt, diese unverdiente Zuwendung. Niemand hat Gnade verdient, doch Gott will sie allen schenken. Und diese erlebte Gnade, diese Gnade, dieser verlorene Sohn erfahren hat, dass er angenommen wird, dass er geliebt wird, dass er sein Schuldbekenntnis nicht mehr aufsagen darf, aber er hat es so oft in seinem Herzen gesagt, ich bin schuldig, ich bin es nicht wert, ich bin schuldig, ich weiß nicht wie viele Stunden, wie viele Tage. Wisst ihr, manchmal haben wir das Problem, dass die Menschen nicht merken, dass sie schuldig sind. Und dann müssen wir mit ihnen reden und Gottes Wort ihnen vor Augen führen und sagen, hey, du handelst falsch. Aber dieser junge Mann hatte schon längst gesehen, ich bin schuldig in seinem Herzen, ich bin schuldig. Und dann war er vor seinem Vater und da war keine Vorhaltung mehr. Und genau dieses Gefühl, dieses Wissen, ich bin geliebt, obwohl ich versagt habe, obwohl ich enttäuscht habe, das schafft letztendlich gesunde Persönlichkeiten. Ich schließe, was ist Gnade? Und was ist Gnade nicht? Und einfach mal so Begriffe hinein. Gnade ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk der Vergebung. Amen. Gott vergibt mir. Gott vergibt dir. Und wisst ihr, diese Kultur wollen wir leben. Weil Gott uns vergeben hat, wollen wir einander vergeben. Ich gehe manchmal zu meinem Team, meinem pastoralen Team, und ich sage, Leute, ich habe Mist gebaut. Wisst ihr, ich bibber da nicht und habe Angst davor, dass sie jetzt sagen, Pastor, du bist unser Leiter und du hast einen Fehler gemacht, ab jetzt bist du nicht mehr unser Leiter. Sondern ich weiß, da ist eine Kultur der Gnade. Und indem ich es nicht vertusche, sondern sage, ich habe einen Fehler gemacht, lebe ich diese Kultur. Amen. Du darfst mit Gnade rechnen. Ich habe das gelernt, als kleiner Junge zu sagen, bitte, sorry, es tut mir leid. Manchmal habe ich auch das gesagt, wo ich mich nicht schuldig gefühlt habe und das ist dann nicht gut. Ja? So, es tut mir leid, einfach, dass ich quasi raus bin. In Wirklichkeit habe ich gar keine Schuld auf mich geladen. Aber wenn du Schuld auf dich geladen hast, dann leb doch diese Kultur, dass du sagst, sorry, ich habe Mist gebaut. Danke, dass der Raum für Gnade ist. Und den Demütigen schenkt Gott und schenken die Menschen Gnade. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Mensch kam und sagte, es tut mir leid. Und dass Menschen reagiert haben, für dich ist kein Raum der Gnade da. Das Problem ist, dass sie oft gar nicht kommen und sagen, es tut mir leid. Sondern wir bleiben in unserem Stolz und sagen, aber ich habe doch recht. Gnade ist unverdient. Und Gnade ist unverdienbar. Niemand kann sich Gnade verdienen. Gnade ist immer wieder neu erlebbar. Gnade um Gnade. Gnade um Gnade. Sie ist erfahrbar für alle, die demütig sich an Gott wenden. Für dich heute Morgen. Wenn du sagst, ich brauche Gnade Gottes, sie ist erfahrbar für dich heute Morgen. Sie ist unverschämt großzügig in unseren menschlichen Augen. Und als Mensch scheitere ich an dieser Gnade und denke mir, Gott, das ist unfair, ich bin doch besser als der. Kennt ihr das Gefühl? Du bist doch besser und die Wirklichkeit ist, du bist besser. Ich meine, nach 37 Jahren Werk des Heiligen Geistes in meinem Leben glaube ich tatsächlich, dass ich besser bin als der Mensch, der ohne Gott lebt. Aber ich bin immer noch nicht gut genug. Und deswegen brauche ich die Gnade Gottes auch heute. Sie ist unverschämt großzügig in unseren menschlichen Augen. Sie befreit zu einem gottgefälligen Leben. Und jetzt hört zu, sie schmückt den Geber der Gnade, nämlich Gott, und sie befreit, reinigt und heilt den Empfänger der Gnade, nämlich dich. Was ist Gnade nicht? Und da gibt es eine ganz lange Liste. Ich werde heute nur zwei Gedanken mitgeben. Das erste ist, Gnade war nicht, ist nicht und wird nie billig sein. Gnade war nicht, ist nicht und wird nie billig sein, denn Gnade hat das Leben von Jesus gekostet. Die Grundlage, dass Gott dir vergibt, hat ihn Mensch werden lassen, hat ihn ans Kreuz gehen lassen, hat sein Leben gekostet, sonst hätte er nicht gnädig sein können. Aber er wollte gnädig sein. Gnade wird nie billig sein. Und das nächste, Gnade ist nicht bagatellisierend. Ist doch nicht so schlimm. Gnade ist auch nicht relativierend. Das machen doch alle. Gnade ist nicht trivial, nicht verallgemeinernd, nicht in Ausreden flüchtend. Wenn du wüsstest, wie es mir ging und wie ich mich fühlte und wie mein Umfeld ist, so typisch menschlich, ja? Und am Ende kommen wir zu dem Ergebnis, ich bin doch nicht schuldig. Die Frau, die du mir gegeben hast. Wisst ihr, Gott hat kein Problem mit Schuld. Du magst ein Mörder sein und Gott vergibt dir heute. Gott hat ein Problem mit Stolz. Darum geht es, dass wir nicht demütigt sind und sagen, ja, ehrlich, true story, ich habe falsch gehandelt. Wenn du in dieser Gemeinde kommst und sagst, du hast falsch gehandelt, wirst du immer Gnade empfangen, Punkt. Zumindest von den Leitern. Zumindest von mir. Warum? Weil ich ein Diener Gottes sein will. Mein Meister lehrt es mir eindeutig. Also werde ich sagen, ei, ei, Chef. Okay? Aber wenn du dich flüchtest in Ausreden und sagst, ja, alle machen das so, Steuerhinterziehung, das machen doch alle, zu schnell fahren, über Rot fahren, das machen doch alle, ist doch nicht so wild, ja, die Frau betrügen, ach komm, mal ganz ehrlich, eine Statistik sagt, keine Ahnung, was die Statistik sagt, versteht, wir flüchten uns und sind am Ende nicht wahr in der Wahrheit. Wer Gnade empfängt, hat seine Schuld zugegeben. Wer Gnade empfängt, hat seine Schuld zugegeben. Gnade geht immer einher mit Wahrheit. Man kann nur vergeben, wenn Schuld da ist, oder? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, David, ich vergeb dir, oder zu mir kommt, in diesem Fall bin ich der David, dann werde ich sagen, ja, was vergibst du mir? Was habe ich denn getan? Weil dieser Satz ist ja der Anklage. In der Anklage, David, du hast falsch gehandelt, oder? David, ich vergeb dir, ja, was vergibst du mir? Und dann kannst du aufdröseln, was ich falsch gemacht habe, du überführst mich und dann sage ich, okay, einverstanden, bitte vergib mir. Aber indem ich Gnade annehme, gestehe ich meine Schuld zu. Und das wollen wir Menschen nicht. Wir sterben lieber in unserem Stolz, oder? Paulus sagt, der Dieb stehle hinfort nicht mehr, sondern arbeite und gebe den Armen. Ich liebe diesen einen Satz. Meine ganze Theologie, oder? Ist so cool. Dieb, stehle nicht mehr, geh arbeiten und gib den Armen. So einfach ist es. Dieb, eigentlich hast du Gefängnis verdient. Aber Gnade befreit dich, dass du nicht ins Gefängnis gehst. Dir ist deine Schuld erlassen. Dieb, lerne zu arbeiten, es tut dir gut. Lerne ein neues Lebensmuster. Und Dieb, fang an, den Armen zu geben. Lerne, das Geben seliger macht, als zu stehlen, als zu nehmen. Das ist die Gnade, die Gott uns schenken möchte. Lass uns beten. Jesus, ich bin so dankbar für dich. Und ich bin so dankbar, dass es hier nicht um Theorie geht, sondern dass es um dich geht. Und wir reden um dein Werk. Und all das wäre nicht möglich, wenn du nicht alles dafür getan hast, dass ein Raum für Gnade und Wahrheit hier geworden ist. Und Jesus, ich bete so sehr, dass wir Menschen sind, die offen sind für deine Gnade und die offen sind für deine Wahrheit. Und Jesus, danke, dass hier beides laut betont werden darf. Dass du dem Dieb sagst, das, was du tust, ist nicht gut. Hör auf zu stehlen. Es ist nicht fair, dass du andere Menschen bestiehlst. Das tut dir nicht gut und es tut dem anderen nicht gut. Dass du dem Ehebrecher sagst, hör auf, die Ehe zu brechen, das ist nicht richtig. Dass du dem Stolzen sagst, Jesus, danke für deine Wahrheit und danke für deine Gnade. Und als Gemeinde bete ich, dass wir das nicht nur für den Anfang, sondern auch für das Ziel und für die vielen Tage, für die vielen Schritte dazwischen wirklich umarmen. Dass wir untereinander eine Kultur der Gnade und der Wahrheit leben. Dass wir sagen können, bitte, sorry, es tut mir leid, ich habe missgebaut. Und dass wir wissen, unser Gegenüber wird uns nicht steinigen, sondern sagen, weil mir vergeben wurde, möchte ich auch so gerne vergeben. Gott, danke dafür. Komm, wir haben alle unsere Augen geschlossen, vielleicht auch du vorm Stream. Schließ mal innerlich dein Auge. Und ich habe dir zwei Fragen mitgebracht. Die erste Frage ist, möchtest du diese Gnade annehmen in deinem Leben? Und damit meine ich diese erste Gnade im Sinne von, ich will mich retten lassen von diesem Jesus. Gott sei mir Sünder gnädig, diesem Verbrecher, der sagt, Jesus, denk an mich. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dann lade ich dich ein, heute Morgen diesen Schritt zu gehen. Und du darfst ihn gerade jetzt in deinem Herzen gehen und sagen, Jesus, denk an mich. Wir haben unsere Augen geschlossen. Ist hier jemand, der sagt, Jesus, denk an mich? Dann lass mal deine Hand heben vor Gott und da sagen, Gott, hier bin ich. Ich brauche dich. Und diese Frage, dieselbe Frage möchte ich uns allen stellen. Möchten wir heute Gnade Gottes annehmen? Wir, die wir schon 10.000 Mal Ja gesagt haben, auch heute sagen, dieser Tag ist ein Tag der Gnade. Dann darfst du auch mal deine Hand heben. Ich hebe gleich beide Hände. Sag, ich wünsche mir so sehr, die Gnade Gottes zu erleben in meinem Leben. Und die nächste Frage ist, wenn wir Gnade empfangen haben, wollen wir anderen in Gnade begegnen? Und auch da darfst du mal deine Hand heben und sagen, ja, weil mir vergeben wurde, will ich auch vergeben. Weil ich geliebt wurde, will ich auch lieben. Weil keiner von uns gerecht ist, weil keiner von uns gut ist, aber weil Gott gut ist, weil er der Gnädige ist, haben wir alle aus seiner Fülle genommen, Gnade um Gnade. Halleluja. Gott segne euch. Amen.